Über elektronische Schwingungen und ein wichtiges Stück Musikgeschichte sprechen wir in diesem CF-Podcast Erfindungen und Ideen.
CF-Podcast Erfindungen und Ideen. Unser Beitrag für mehr Freude an Innovationen.
Herzlich willkommen zu unserem CF-Podcast Erfindungen und Ideen, dem Interview-Podcast der Kanzlei Kohaus und Florak. Mein Name ist Elena Winter und ich begrüße heute ein weiteres Mal Patentanwalt Dr. Matthias Rottmann bei mir im Studio. Wir beide haben uns in Folge 37 bereits über das E-Piano Fender Rhodes und über die Hammond-Orgel unterhalten. Und heute soll es um ein weiteres Instrument gehen, das im Bereich der elektronischen Musik eine wichtige Rolle spielt. Der Synthesizer ist diesmal unser Thema. Herr Dr. Rottmann, Sie können uns hoffentlich viel dazu erzählen. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Hallo.
Ja, hallo von meiner Seite. Ich freue mich, ein bisschen an die letzte Folge anzuknüpfen und diesmal ein bisschen was zu einem verwandten Thema zu erzählen.
Ja, ich bin gespannt. Zunächst, damit wir wissen, worüber wir überhaupt sprechen. Ja, wie klingt so ein Synthesizer? In welchen bekannten Musikstücken kommt er zum Einsatz zum Beispiel?
Ja, also man kennt den Synthesizer zum Beispiel von Bands wie Emerson, Lake and Palmer. Da gibt es beispielsweise den Song Lucky Man. Mhm. Da können wir vielleicht später noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Ja.
Oder andere Stücke sind von Pink Floyd unter anderem auch oder von Manfred Mann. Das waren beides Bands, die Synthesizer auch intensiv eingesetzt haben. Anderes Beispiel ist aus den 80er Jahren, gab es sehr viele Popstücke, wo ein E-Piano, das mit einem Synthesizer erzeugt wurde, zu hören ist. Zum Beispiel bei Whitney Houston im Song The Greatest Love of All.
Ah ja, das hatte ich jetzt auch direkt im Ohr.
Genau,
ja. Ja, der Name sagt ja bereits etwas über die Funktionsweise aus. Es handelt sich also um eine Synthese aus verschiedenen Klängen, richtig? Oder könnten Sie uns das Prinzip mal ein bisschen genauer beschreiben?
Ja, also ein Ton. Ein musikalischer Ton, den man hört, ist ja letztendlich eine Schwingung des Luftdrucks und aus diesem Grund kann man diese Schwingungen eben sehr gut auch elektronisch nachbilden und genau das passiert im Synthesizer. Also da werden Wechselspannungen erzeugt, also letztendlich elektronische Schwingungen und die kann man dann über den Lautsprecher halt in richtige Luftschwingungen sozusagen transformieren und man hört das Ganze dann als Ton.
Mhm. Und Sie haben uns auch ein paar Klangbeispiele mitgebracht. Vielleicht können wir da später nochmal zu kommen. Was sind das denn für Schwingungen, um die es da geht?
Ja, also um das Grundprinzip zu verstehen, nochmal einen kleinen Exkurs, so ähnlich wie letztes Mal auch, in die Musiktheorie, in die Obertonreihe. Und zwar ist es so, wenn man jetzt einen Ton hört, man hört immer nicht nur eine reine Schwingung, keinen reinen einzelnen Ton bei jetzt normalen akustischen Instrumenten, sondern man hört immer auch sogenannte Obertöne. Das sind weitere Töne, die mit dem Grundton in einem bestimmten Frequenzverhältnis stehen und die einfach durch das Instrument automatisch auch mit wiedergegeben werden. Und die Struktur der Obertöne, also das Lautstärkeverhältnis der einzelnen Obertöne, die erzeugen das, was wir als Klang wahrnehmen.
Mhm.
Genau, und genau das passiert letztendlich bei einem Synthesizer auch. Da gibt es die sogenannten Oszillatoren. Die erzeugen eine Schwingung, die ja mehr oder weniger Obertöne enthält.
Das sind diese Bauteile, diese Oszillatoren.
Genau, also das ist letztendlich ein elektronisches Bauteil im Synthesizer, was eben eine Wechselspannung erzeugt und also eine schwingende Spannung. Und je nachdem, welche Obertöne neben der Grundschwingung damit enthalten sind, das wirkt sich dann eben auf den Klang aus, den man dann wahrnimmt.
Verstehe.
Genau, und wir können uns gerne die Hörbeispiele dazu mal anhören.
Mhm.
Wir fangen vielleicht mal an mit dem allereinfachsten Ton. Das ist eine reine Sinusschwingung. Mhm. Also wenn man sich jetzt den Spannungsverlauf des Oszillators über die Zeit anschaut, dann sieht man einfach eine Wellenbewegung, eine gleichmäßige Welle. Und das Besondere hierbei ist, dass da noch überhaupt keine Obertöne dabei sind. Und jetzt können wir es uns vielleicht mal kurz anhören, wie das klingt.
Mhm.
Genau, also das klingt ein bisschen leer irgendwie noch. Das liegt eben daran, dass eben keine Obertöne dabei sind, sondern wirklich nur ein einzelner Ton. Und jetzt gibt es eben verschiedene andere Muster, die dann eben jetzt zunehmend mehr Obertöne haben und dann auch etwas anders klingen. Da wäre zunächst mal die sogenannte Dreieckspannung. Also das ist auch wieder so, wenn man sich jetzt den Spannungsverlauf hier wieder über die Zeit anschaut, dann sieht man eben so ein Dreiecksmuster.
Also die Welle, die hat einen Dreiecksmuster.
Genau, die Welle ist jetzt keine gerundete Welle mehr sozusagen, sondern eben ein Dreieck. Also das geht eben erst linear nach oben bis zu einem Maximum und dann runter und dann wieder zurück zum Ausgangspunkt sozusagen.
Ja.
Und das können wir uns jetzt auch gerne anhören.
Ah ja.
Genau, jetzt hört man schon, es ist nicht mehr nur ein einzelner Ton, sondern es ist irgendwie noch was anderes mit dabei und das sind eben die Obertöne.
Ja. Genau. Das hat so eine, es ist so eine Irritation oder so eine, ja, es wirkt irgendwie sehr, wie kann man das beschreiben, diesen Ton? Also ja, nicht rund auf jeden Fall.
Genau, also auch nicht mehr ganz so leer, sondern auch ein bisschen interessanter.
Ja, genau.
Genau, und diese Dreieckschwingungen, das ist eben eine der Grundschwingungen auch dieser Oszillatoren, die kann man jetzt zum Beispiel schon verwenden, um Flötenklänge dadurch elektronisch nachzubilden, weil eben diese Dreieckschwingung von den Obertönen her relativ ähnlich ist wie eben eine Flöte, wenn sie eben akustisch gespielt wird.
Ach ja, okay.
Genau, also man kann eigentlich oft auch solche Parallelen zu irgendwelchen akustischen Instrumenten ziehen.
Ja, okay. Haben wir noch ein Beispiel?
Ja, das nächste wäre dann jetzt der Sägezahn. Jetzt kommen eben noch mehr Obertöne
der
dazu.
Der Sägezahn.
Ja, der ist so ein bisschen ähnlich wie die Dreieckschwingung, aber dann doch insofern anders, weil es geht jetzt nicht mehr linear nach oben, sondern wirklich exakt senkrecht zu Beginn und dann entlang einer Geraden wieder runter. Und wenn man sich das dann eben anschaut in dem Diagramm, wo man die Spannung über die Zeit anschaut, dann ist es eben so ein Muster wie so ein Sägeblatt.
Ja, also okay.
Genau. Mhm. Werden wir jetzt auch gleich hören.
Oh ja.
Genau, also das sind jetzt nochmal mehr Obertöne. Der Klang wird dadurch ein bisschen voller noch und auch irgendwie aggressiver.
Total, ja. Genau. Das ist das richtige Wort.
Mhm. Und was man mit so einem Sägezahn beispielsweise machen kann, das ist eine der bekanntesten Sounds, die man halt so von einem Synthesizer auch kennt. Man kann damit aber auch zum Beispiel Streichinstrumente nachbilden, weil der Sägezahn von der Obertonstruktur wieder ähnlich ist wie eine Geige oder genau. Genau, so viel mal dazu.
Aber auch interessant, dass man das beschreibt, also dass man das visualisiert, ne? Dass man diese Wellenform eben auch beschreibt, obwohl es eigentlich ein akustischer Reiz ist, den wir da haben. Ne?
Genau, ja. Mhm. Ja. Und zuletzt hätten wir dann noch die sogenannte Rechteckspannung. Die hat jetzt nochmal mehr Obertöne und das ist jetzt vergleichsweise einfach. Die heißt eben Rechteckspannung, weil wenn man sich die in einem Diagramm der Spannung über die Zeit anschaut, dann sieht man eben den rechteckförmigen Verlauf. Also es geht erst senkrecht nach oben, dann mit einem konstanten Wert drüber nach rechts, dann wieder senkrecht nach unten, wieder konstant nach rechts und dann zurück zur Ausgangsposition. Also wir haben jetzt quasi anstatt dieses runden Wellenmusters, was wir ganz am Anfang beim Sinus haben, haben wir jetzt so eine rechteckförmige Welle.
Hören wir da auch mal rein?
Genau. Genau, also das ist jetzt nochmal ein Ticken aggressiver, würde ich sagen. Mhm. Das klingt so ein bisschen nach Gameboy auch.
Stimmt.
Genau, da ist so die Assoziation auch schon da. Und wenn man noch irgendwie ein akustisches Pendant sucht, dann vielleicht am ehesten Klarinette oder Saxophon, sowas in der Richtung.
Ja. Genau. Gibt es da auch Mischformen?
Man kann die auch natürlich mischen, die einzelnen Grundformen, und dann hat man entsprechende Möglichkeiten halt bei der Klanggestaltung. Also die meisten Synthesizer haben nicht nur einen von diesen Oszillatoren, sondern mehrere.
Also,
und man kann ja zum Beispiel den einen auf Sägezahn einstellen und den anderen auf irgendwas anderes, zum Beispiel Rechteck, und das dann irgendwie zusammenmischen.
Aber ist das dann auch der Grund, warum wir Synthesizer nennen?
Genau.
Weil das zusammengebaut wird, ne?
Weil der Ton synthetisiert wird und mit verschiedenen Spannungen dann bearbeitet wird und auch zusammengemischt wird.
Ja, okay.
Genau, und der Vollständigkeit halber muss man jetzt eigentlich noch eine letzte Grundschwingung sich anhören, das ist das sogenannte Rauschen. Mhm. Das ist jetzt ein bisschen speziell, weil das eigentlich gar kein Ton mehr ist, sondern einfach eine komplett zufällige Spannungsverteilung. Das können wir uns auch mal kurz anhören.
Mhm. Gern. Ja.
Also ist klar, warum das Rauschen heißt, da erkennt man jetzt gar kein Muster mehr. Es klingt auch nicht wirklich nach Musik, aber überraschenderweise kommt es dann doch recht häufig vor.
Mhm.
Also auch der Rauschgenerator, der in den Synthesizern drin ist, kommt auch oft zum Einsatz. Zum Beispiel, wenn man die Becken eines Schlagzeugs nachbilden möchte.
Ach, ja.
Oder man kennt das auch von diversen Dance-Tracks. Da ist so ein Rauschen dann ganz lang gezogen und da läuft dann noch ein Filter drüber, dass das am Anfang ganz hell klingt und dann so zunehmend dunkler wird. Daher kennt man das vielleicht auch.
Ich habe es ein bisschen im Ohr, ja.
Genau, ja.
Was sind noch interessante Effekte, die so durch einen Synthesizer entstehen?
Genau, also jetzt hat man die verschiedenen Grundklänge sozusagen besprochen, die die Oszillatoren liefern können. Und jetzt sind in so einem Synthesizer noch alle möglichen anderen Spannungsgeneratoren mit verbaut, mit denen man diese Grundklänge dann weiter bearbeiten kann. Und dadurch hat man eben dann eine Vielzahl an Möglichkeiten, um irgendwelche neuen Klänge zu erzeugen. Also neu in dem Sinne, dass man sie halt von den akustischen Instrumenten so gar nicht kennt.
Mhm.
Da gibt es dann zum Beispiel Filter, also da kann man dann bestimmte Frequenzen aus dem Ton herausfiltern. Das wirkt sich dann, also zum Beispiel kann man bei dem Sägezahn dann einen Teil der Obertöne wieder rausnehmen, dann klingt er wieder ein bisschen weicher. Das wäre ein Beispiel. Dann gibt es auch Spannungsgeneratoren, mit denen man die Lautstärke steuern kann. Mhm. Also zum Beispiel so, wenn ich auf einem Klavier eine Saite anschlage, dann ist der Ton ja zu Beginn mal sehr kurz relativ laut und dann nimmt er auch zu Beginn dann erstmal stark ab wieder und hat dann so ein Lautstärke-Level, was dann über einen längeren Zeitraum konstant bleibt. Mhm. Und um sowas nachzubilden, gibt es auch eigene Spannungsgeneratoren in den Synthesizern, mit denen man eben die Lautstärke dann zum Beispiel steuert. Da gibt es noch alle möglichen weiteren. Ein Beispiel vielleicht noch sind sogenannte Low-Frequency-Oscillators. Das ist, wie der Name sagt, sind das nochmal Oszillatoren. Also die erzeugen wieder eine Schwingung, aber mit einer niedrigeren Frequenz. Und die kann man zum Beispiel auch wieder nehmen, um die Lautstärke damit zu steuern. Und dann kriegt man so einen Effekt, den man im akustischen Bereich als Vibrato kennt. Also dass die Lautstärke so pulsierend ansteigt und dann wieder abnimmt.
Ah ja, okay. Also man kann schon wirklich viele interessante Sachen damit machen. Ja. Was ist denn nochmal so zum Verständnis, was ist denn der Unterschied zur Hammond-Orgel oder auch zum Fender Rhodes, über die wir uns bereits unterhalten haben hier im Podcast? Kann man so sagen, das ist der Oberbegriff, der Synthesizer ist ein übergeordnetes Instrument? Oder wie stehen die im Verhältnis zueinander?
Ich würde eher sagen, es gibt schon einen Unterschied zwischen den beiden, und zwar die Hammond-Orgel oder auch das Fender Rhodes, das sind elektromechanische Instrumente. Das heißt, da passiert jetzt nicht nur rein elektronisch irgendwas, sondern es wird im Ton auch erstmal durch irgendeinen mechanischen Mechanismus erzeugt. Bei der Hammond-Orgel, das hatten wir letztes Mal kurz angerissen, das waren ja diese Tonräder, die Tone Wheels. Also da ist dann wirklich ein Rad, was sich dreht in der Orgel verbaut und darüber wird der Ton dann elektrisch über Umwege dann erzeugt.
Verstehe.
Oder beim Fender Rhodes waren es eben diese Klangstäbe, die aber auch erstmal schwingen, mechanisch schwingen. Und der Unterschied zum Synthesizer ist eben, dass da wirklich alles rein elektronisch stattfindet.
Ja, verstehe. Folge 37 nochmal, wer das nochmal nachhören möchte.
Genau.
Interessant. Ja, tauchen wir mal so ein bisschen ein in die Geschichte. Da ist ja vor allem der kanadische Physiker Hugh Le Cain zu nennen. Er hat maßgeblich zur Entwicklung der elektronischen Musik beigetragen. Wie kam er auf die Idee des Synthesizers?
Ja, also Hugh Le Cain ist sozusagen der erste Pionier der Synthesizer-Geschichte. Er war Physikstudent und hatte aber in seiner Jugend auch eine musikalische Ausbildung, was natürlich gute Voraussetzungen waren, um sich genau mit diesem Thema zu befassen, weil einerseits, sage ich mal, ist ein gewisses Grundwissen über Physik und auch Elektrotechnik beim Thema Synthesizer nicht verkehrt.
So wie bei Ihnen.
Genau, vor allem, wenn man sie nicht nur spielen möchte, sondern auch erstmal erfinden sozusagen und bauen möchte. Mhm. Drum war er da auch prädestiniert dafür. Er hat sich zunächst mit elektronischen Orgeln befasst und hat dann 1945 eben ein Instrument entwickelt, was heute als der erste Synthesizer gilt, in seinem privaten Tonstudio. Also er hatte auch die Möglichkeiten, um das eben, ich weiß jetzt nicht, ob das ein Tonstudio war oder vielleicht auch ein bisschen so Elektronikwerkstatt, wahrscheinlich eine Mischung aus beiden. Also er konnte da auf jeden Fall basteln und sich das Ganze auch anhören, was er da fabriziert.
Ja, und er hat sogar ein Patent angemeldet, glaube ich, dafür, oder?
Genau. Ich habe mal recherchiert, was man da findet. Ich habe die Patentanmeldung aus Kanada gefunden mit der Nummer 580779 aus dem Jahr 1959. Das war jetzt schon nach der eigentlichen Entwicklung, aber das ist das, was ich jetzt dazu gefunden habe. Die betrifft vor allem die Tastatur eines Synthesizers, diese Patentanmeldung.
Ah ja.
Genau.
Das heißt, er hatte auch schon raus, dass man das ziemlich gut schützen sollte, was man da erfindet. Dann ist die Firma Moog, glaube ich, noch sehr wichtig in diesem Bereich. Ne?
Genau. Also wenn man einen Hersteller herausgreifen müsste, von dem man behaupten müsste, das ist der wichtigste, dann wäre es wahrscheinlich die Firma Moog aus den USA. Geht auf Robert Moog zurück, auch wieder ein Physikstudent. Der hat in den 1950ern und 1960ern experimentiert mit elektronischer Klangerzeugung. Und das Besondere an den Synthesizern von Moog ist der modulare Aufbau. Also er hat den sogenannten modularen Synthesizer entwickelt. Die Besonderheit dabei ist, dass die einzelnen elektronischen Bauteile, die man zur Klangformung verwenden kann, in so einem modularen Synthesizer nicht fest verdrahtet sind, sondern dass man die sozusagen kreuz und quer beliebig aneinander anschließen kann und man hat dadurch eine Vielzahl von Möglichkeiten, den Klang eben zu gestalten. Und Das war letztendlich der Grund, warum diese Moog-Synthesizer so beliebt wurden. Und bis Ende der 1960er hatten die ihren Durchbruch in der Rock- und Popmusik. Und gibt es auch viele Beispiele, wo die dann zum Einsatz kamen.
Aber er hat sich wahrscheinlich auch an dem Pionier orientiert, oder? An dessen Erfindung.
Ja, natürlich. Das Grundprinzip ist ähnlich wie bei Hewley Kane.
Ja.
Und es ist sozusagen eine gewisse Weiterentwicklung, die dann da passiert ist und die dem Ganzen auch zum Durchbruch dann verholfen hat.
Wie wurde denn der Synthesizer im Laufe der Zeit noch weiterentwickelt? Welche technischen Raffinessen kamen da noch dazu?
Also es gab dann später in den 80er Jahren gab es nochmal eine andere Art der Synthese. Das ist die sogenannte Frequenzmodulation. Das würde jetzt ein bisschen zu weit gehen, die Details hier alle zu erörtern. Damit ist die Firma Yamaha vor allem bekannt geworden. Das war der sogenannte DX7 Synthesizer, der eben diese Frequenzmodulationssynthese oder abgekürzt auch FM-Synthese verwendet. Also es gibt, würde ich sagen, nur sehr wenige Rock- und Pop-Stücke aus den 80ern, wo man dieses Ding nicht hört. Das ist sehr verbreitet gewesen zu der Zeit. Was da ein bisschen besonders war, man konnte damit nochmals Klänge nachbilden, die man mit den anderen Synthesizern bisher nicht konnte. Und das waren vor allem so etwas perkussivere Instrumente, wie zum Beispiel ein Klavier. Also dieses E-Piano, was mit dem Yamaha DX7 synthetisiert wurde, das war damals eines der gängigsten Sounds eben in der Rock- und Popmusik. Genau. Und eine Sache noch, weil wir es ja jetzt auch von Patenten hatten, das war bei diesem DX7 auch sehr wichtig, weil Yamaha sehr lange das Patent eben auf diese FM-Synthese hatte und es ganz lange gar niemand anders gab, der das nachbauen konnte. Also da sieht man auch mal, wie wichtig Patente sein können. Das hat der Firma Yamaha wirklich über mehrere Jahre eine Monopolstellung gewährt.
Okay, guter Punkt. Möchten Sie noch ein paar Musikstücke nennen, wo das schon sehr auffällig ist, dass da ein Synthesizer zum Einsatz kommt?
Wir hatten es ja zu Beginn schon kurz angesprochen. Ja. Wenn man jetzt ein paar Stücke herausgreifen möchte aus der Geschichte der Rock- und Popmusik, die sehr bekannt dafür sind, dann wäre das zum Beispiel von Emerson, Lake & Palmer das Stück Lucky Man. Mhm. Das ist aus dem Jahr 1970. Und dort hört man das erste Synthesizer-Solo der Rockgeschichte. Mhm. Das ist auf einem Moog-Synthesizer aufgenommen worden von Keith Emerson, also von dem Keyboarder der Band. Und was man da hört, ist im Wesentlichen ein Rechteck-Sound. Also wer sich das anhören möchte, mal das Solo genau anhören und dann mit dem Rechteck-Sound vielleicht vergleichen, den wir hier vorher gehört haben, das klingt relativ ähnlich. Und jetzt habe ich vorher Gameboy gesagt, wenn man sich dieses Solo anhört, weiß man vielleicht auch, was ich damit gemeint habe. Also es war damals jetzt noch nicht so weit entwickelt, dass man schon besonders verrückte Klänge erzeugt hat, sondern das ist ja auch das erste Mal, dass da eben so ein Synthesizer zum Einsatz kam und da hört man im Wesentlichen eine mehr oder weniger reine Rechteckschwingung in diesem Solo. Genau.
Auch bei Synthesizern hat ja längst, wie in vielen anderen technischen Bereichen, die Digitalisierung stattgefunden. Was halten Sie von den digitalen Geräten in dem Bereich?
Also man kennt es ja von vielen anderen Instrumenten auch, dass es inzwischen Nachbildungen für den Computer gibt. Und so ist es bei Synthesizern natürlich auch. Es gibt auch sogenannte Software-Synthesizer. Das heißt, da schließt man dann eine Tastatur an seinen Rechner an und kann dann einen digital nachgebildeten Synthesizer über eine Programmoberfläche steuern und so dann eben seine Klänge erzeugen.
Was halten Sie davon als Experte?
Also es ist so ein bisschen wie mit der Hammond-Orgel und dem Fender Rhodes. Man kommt schon sehr nah dran, was den Klang betrifft, an die Originale. Aber so ein echtes Instrument, was jetzt nicht digital nachgebildet ist, das hat noch so ein gewisses Etwas, was man irgendwie schon immer noch hört.
Okay, verstehe. Und jetzt müssen Sie mir bitte auch verraten, wie viele Instrumente Sie eigentlich beherrschen. Also man hört raus, Sie haben wirklich einen unheimlich großen Wissensschatz in dem Bereich, also was die Physik angeht, aber auch was die Musik angeht.
Also was die Instrumente betrifft, bin ich letztendlich Keyboarder. Das heißt, alles, was Tasten hat, Klavier, E-Piano, Orgel ein bisschen und eben Synthesizer. Ja, was vielleicht das Besondere ist, dass ich mich immer auch für den physikalischen Hintergrund sozusagen des Ganzen interessiert habe, eben durch mein Physikstudium auch. Und ja, gerade beim Thema Synthesizer kann man das ja auch gut gebrauchen.
Ja, toll. Vielen, vielen Dank, Herr Dr. Rottmann, für diese spannenden Einblicke.
Ja, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und
danke fürs Gespräch.
Ja, gerne.
Noch mehr spannende Geschichten zu Erfindungen und Ideen finden Sie unter daidalos.blog.